alles klar gelaufen letzte Woche mit Sergej. Ich entsinne mich richtig, Sergej hatte gemacht, starke Bisimulation bis dahin, dass die starke Bisimulation eine Kongruenz ist, nicht? Gut. Ja, wir haben noch zu Ende vorzurechnen den Zettel, nämlich die letzte Aufgabe. Ja.
Was war noch für die Aufgabenstellung?
Ja, du hast mich ein bisschen daran erinnern, die weiß ich eigentlich nicht so ganz genau.
Das hat nichts mehr, wie man das Blatt ausgedrückt
hat. Nein.
Aber ja. Ich habe das zweite ausgedruckt, aber das hilft dir vielleicht jetzt nicht so viel.
Sie war auch etwas länglich, die Aufgabenstellung.
Ja. Wir wollten zu einem gegebenen LTS eine Prozessdefinition in BPA, deren Semantik T ist, konstruieren.
So. Das sei jetzt also.
Unser LTS. So, das ist eigentlich wieder gespalten. Zustände von diesem LTS sind. Also. Irgendwie ist da meine Zeichnung ein bisschen unsauber.
Ja. So. Also das ist jetzt die Definition von PQ ist die Summe über alle. Was ist das jetzt? Das waren Kombinationen aus Alphas und Q-Strichs, sodass ein Übergang existiert von Q zu diesen Q-Strichen. Ja. Insofern wäre es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, diese
in der Tat, nicht genau. Also ein Index ist nur genau. Nicht, denn kommen ja mehrere Alphasen vor. Wird diese Menge Q-Index Q später noch gebraucht?
Sofern ich mich erinnere, nee.
Ja, nicht? Insofern, es ist durchaus zulässig und in diesem Falle wäre es wesentlich leichter zu lesen. Ja, beim Indizieren von so einer Summe auch mal großzügig zu sein und statt unbedingt nur Indexpaar in Indexmenge wie hier zu schreiben, auch schlicht und einfach die Eigenschaft, die Alpha und Q-Strich haben müssen, direkt unter die Summe zu schreiben. Ja? Okay. Das heißt nicht, das hier, das ist jetzt also ganz strikt so eine Situation. Doch, wir haben den Raum. Vielen Dank. Also das ist jetzt die Definition, die sich also formal ganz strikt so an die Syntax hält. Ja, also es wäre durchaus zulässig gewesen zu schreiben. Summe über alle A und Q-Strich, sodass das Q einen Alpha-Übergang nach Q-Strich macht und dann kommt halt die Summe. So. Okay, ja.
Jetzt die zwei.
Ja, halten wir da kurz inne. Ja. Das ist jetzt also die Definition, die es irgendwie offensichtlich tut. Ja? Also klar, nicht? Also eigentlich hätte man jetzt nochmal beweisen können, oder zumindest mal einen Beweis andeuten können, warum die das tut. In welchem Sinne tut sie es überhaupt? Kommt da genau das ursprüngliche LTS raus, wenn man das Ding interpretiert?
Also die Aktionsmenge ist auf jeden Fall die gleiche.
Die Aktionsmenge ist tatsächlich die gleiche, ja.
Wenn jetzt die Zustände die gleichen und die Antwort ist, nein-ish. Also man kann da die entsprechenden Zug, man kann eine bijektive Abbildung bauen, das dann auf jeden Fall. Es kommen ähnliche Zustände raus. Es kommen Zustände raus, die sich gleich verhalten.
Ja, was heißt gleich verhalten?
Also Trace-Äquivalent wären sie auf jeden Fall. Sie wären auch, ich bilde mal ein stark Trace-Äquivalent, ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass sie bisimilar sind.
Oh, man kann noch einen mehr sagen. Ich meine, das ist ein Begriff, den wir nicht eingeführt haben, den ich jetzt so einfach so als Allgemeinbildung gewissermaßen voraussetze. Kommentar aus dem Publikum.
Ich weiß nicht, das ist noch eins mehr, was mir einfällt, wäre isomorph.
Ja, also das sind tatsächlich, also isomorphe Graphen, die ich da kriege. Ja.
Ja.
Nicht? Also muss man sich kurz Gedanken machen, was denn da jetzt mit den Namen passiert, wenn man sowas behauptet. Nicht? Also wie sieht das denn tatsächlich bei einem so einem PQ aus, das Übergangssystem? Wenn ich zunächst mal anfange zu malen.
Moment. De facto hätten die dann immer den entsprechenden Namen von dem Prozess, zu dem sie dann abgebildet werden, als Index.
Genau, nicht? Also, nicht? Also Q ist immer, also wir haben diesen Morphismus, der wirft immer Q auf PQ. Mhm. Haben wir da irgendwie Junk rumliegen im System?
Sollte an sich nicht.
Nee, nicht? Also in diesem Falle, wir bekommen, also was immer mal passieren kann, ist, dass man im System mehrere, also mehr Kopien kriegt von Zuständen, als man denkt, nämlich die Namen und ihre Definitionen. Nicht? Das kann jeweils sein, dass sowohl Namen als auch Definitionen im System auftauchen. Das ist also, wenn man Isomorphie behaupten will, ein Effekt, der nicht ganz zu vernachlässigen ist. Hier aber, wenn man genau guckt, wird man feststellen, dass tatsächlich nur die Namen erreichbar sind. Ja, die, wenn ich anfange, das zu malen, dann male ich zwar die Summe irgendwann zwischendurch mal hin, ja, die kommt also in der Herleitung vor, um nämlich herzuleiten, dass P irgendwohin einen Übergang macht, muss ich herleiten, dass diese Summe, die die Definition von PQ darstellt, einen Übergang macht. Aber wenn ich mir dann hinterher den Graph angucke, dann stelle ich fest, der Summenausdruck, der ist dann nicht erreichbar. Ich komme immer nur zu den Namen. So, nicht? Also insofern tatsächliche Graphisomorphie. Ne? Also hätte eigentlich so ein bisschen Argumentation verlangt. Kann ich mich irgendwie da rausstehlen, wenn ich wirklich den gleichen Graphen haben will und nicht nur einen isomorphen Graphen?
Kommt ein bisschen drauf an, wie meine Qs aussehen.
Ja, entweder die Qs oder. Die Qs sind irgendwie gegeben, deswegen kann ich da irgendwie nicht dran
reden. Ja, gut. Gut, ich könnte meine PQs entsprechend als direkt. Ja, aber das. Ja, kann ich das immer so machen? Also, wenn jetzt da so ein Zustand aus Q. Ein Prozessterm schon ist, kann ich jetzt sagen, gut, der heißt jetzt halt so wie dieser.
Ja, gut, aber im Prinzip hält mich da nichts von ab. Ja, also wir haben zwar irgendwann mal gesagt, dass also die Namen irgendwie vielleicht global festgelegt sind oder so oder auch nicht. Ich meine, das ist natürlich eine willkürliche Festlegung.
Ich weiß jetzt nicht, ist jetzt wirklich ein Prozess, ist der Zustand gleich, wenn der eine so heißt und der andere eben tatsächlich semantisch so ein Plus drin hatte, mal.
Also die.
Ja.
Nicht, das sind alles nur Namen, ja. Und es hält mich im Prinzip nichts davon ab, die Elemente von Q direkt als Prozessnamen herzunehmen. Ja, dann schreibe ich eben, ne, denke ich mir, über die Klammer drum geschrieben oder sowas. Ne? Q ist eine unstrukturierte Menge, was da in Wirklichkeit mal drinstehen kann, dass das interessiert einen dann nicht, und dann kann man die halt so verordnen als die Prozessnamen. Ändert nicht mehr viel. Ne? Okay. Jo, Nummer 2.
Ja, genau. So. Für die 2 war die Fragestellung. Auch folgern Sie, dass eine Semantik erhaltende Übersetzung von Prozessdefinitionen in CCS in Prozessdefinitionen in BPA existiert?
Ja, das sind wir in einem Satz, naja, 2 Sätzen. Soll ich die anschreiben?
Ja, ich meine immer so diagrammatisch oder so vielleicht.
Gut, diagrammatisch habe ich aber nichts.
Naja, das kann man ja
also nicht dann ausdenken. Soll ich einfach die Sätze hinschreiben? Oder?
Nee, ich weiß nicht.
Also ich kann mal vorlesen, was ich hingeschrieben habe.
Ja.
Also leite ein LTST aus der Prozessdefinition D her und konstruiere die Prozessdefinition D von BPA in BPA, deren Semantik das LTST ergibt, so wie im ersten Teil beschrieben. Und jetzt gilt da die Semantik von D und DBPA, weil das T ist, weil wir das so konstruiert haben, ist das Semantik erhalten.
Ja, und jetzt ist es aber, so wie es jetzt hier definiert war, nicht völlig gleich, sondern
Semantik ja,
erhalten
bis auf die Prozessnamen.
Ja, also bis auf diese Morphen.
Ja, gut. Bis auf diese Morphen. So. Wie würde man da irgendwie was...
Naja, solche Sätze kann man natürlich auch anschreiben, vielleicht ein bisschen Telegram-Stil, nicht? Also man muss ja nicht dann wirklich jedes Hilfswerk irgendwie mitschreiben in einem Artikel, sondern nicht, also gegeben T, nicht konstruiert, oder nicht gegeben T, sondern gegeben Prozessdefinition, nicht? Also der ist ja auch ein Standardnamen.
Kann man das so sagen?
Nee, ja, ja, das ist genau. Die Prozessdefinition, also wenn man denkt, diesen Teil ist auch kein.
So, und. Thank you.
oder? Jetzt, also ganz
an sich war ja noch so die Frage beinhaltet, was heißt das?
Genau, nicht?
Ich nehme an, es macht Sinn, das so zu nennen, wenn sie danach dieselbe Semantik haben.
Ja, nicht? Also ganz genau, da würde man also hier umformulieren, ein WPA zu T, wie in 1 beschrieben. So, dann die Semantik davon ist eben jeweils nur isomorph zu T. Also ich nehme T und konstruiere das DPPA und die Semantik von DPPA. Die von D ist wirklich T, die von DPPA, DPPA, die ist isomorph zu T, das ist also Semantik erhalten, wenn man das nennt. Semantik erhalten bis auf isomorphie. Ne? Jo.
So, jetzt wird's eklig. Gibt es eigentlich eine schöne Möglichkeit, den dritten Teil zu beweisen?
Kommt aufs ästhetische Empfinden an. Gucken wir mal, ob wir das noch gewühlt kriegen. So schön fand ich es eigentlich, glaube ich, auch nicht.
Gut, erstes Problem bei der Aufgabe war erstmal, eigentlich müsste man erstmal definieren, was man eigentlich meint, wenn man von der Größe eines BPA-Terms spricht.
Sehr richtig, ja.
Ja. Ich habe jetzt einfach mal folgende Definition gebracht, die zugegebenermaßen ein bisschen so gebaut ist, dass es halt dann funktioniert. Wenn man es anders baut, dann geht es auch schnell mal nicht. Was wäre eigentlich die korrekte Bezeichnung für unsere Prozessdefinition? Also so als Gesamtheit alle zusammen.
Wie als Gesamtheit?
Also wenn ich jetzt eine Prozessdefinition in BPA habe, würde ich die nennen?
Die?
Ja gut.
Ja, dann ja, also reicht das K an Kappa und Kind K 0,def.
Also das wäre dann... Okay. Also das hatte ich so bezeichnet, aber ich war mir nicht sicher, ob das richtig ist. Okay. So, dann definieren wir uns hier die Größe von so einem BPA. Report. Das ist dann erstmal die Größe seiner Teile, also seiner Prozessteile. Das sagt jetzt erstmal noch nicht viel, weil jetzt müsste man erst noch diesen Teil definieren. Geht jetzt. So, wenn das eine Summe ist, dann über eine Indexmenge. Und dann... definieren wir das als die Summe der Summen, die wieder... Naja, also der Größe der Summen wieder. So. Summe plus 1. Das ist schon zeigt dann auch noch. Ich bin mir fast unsicher, ob das irgendwo tatsächlich wichtig war. So. Man könnte auch irgendwie sagen, dass man das anders definieren will, aber dann wird es halt nicht hinhauen. Oder man könnte auch andere Definitionen, die dann hinhauen würden. Ich glaube, das plus 1 muss nicht sein. Aber.
Ja, wahrscheinlich.
Also man kann es nicht wesentlich anders.
Sonst würde wahrscheinlich nichts Wesentliches schief gehen oder so. Wir können ja sehen.
Man könnte jetzt sagen, natürlich, ich kann das so kurz hinschreiben, also ist das dann auch so kurz, aber dann, ja. Da kann ich mit einer beliebig großen Indexmenge die Aussage beliebig zerschießen. Also ist das hier nicht zielführend. So. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass das vom Präfix ist, vom Prozess. In dem Fall ist es einfach 2 plus der gepräfixte Prozess, Größe davon. Warum 2? Weil Alpha und Punkt.
Ja, einzelne Stärke
reicht. Hätte gereicht, aber es stört auch nicht. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass das ein fixes Name ist. So. In dem Falle ist es einfach kurz aus.
Ich glaube,
die plus 1 war tatsächlich notwendig, damit es nicht kaputt geht für den Fall der Nullprozess.
Ja.
Weil der hätte. Moment. Was war die Verlauf? Moment. Ja gut, und dann wäre, wenn der 0 hätte, dann wäre das. Es gibt kein K, das mal 0, 1 ergibt. Das sind mir die Aussage kaputt. Dementsprechend ist das plus 1 tatsächlich wichtig. Das plus 2 könnte auch nicht plus 1 sein.
Ja, das ist eine schärfere Aussage, weil wir ja dann eine kleinere Abschätzung bekommen. Dann optieren wir mal für die bessere Aussage. Ne, ist klar, wenn man die Größe jetzt zu einer kleineren Größe macht, ja, dann wird zunächst mal die Aussage, ja, dass die nachher kommt, also nicht, dass das LTS, was wir generieren, ist höchstens so groß wie unsere Prozessdefinition. Die wird dann schärfer, weil unsere Prozessdefinition dann eine kleiner gemessene Größe hat.
Ja, später brauche ich dann auch nur die plus 1. Insofern. So, zur Begründung, warum diese Größendefinition, weil das mit der Ausnahme von der Summe die Zahl der vorkommenden Symbole ist. Gut, jetzt eigentlich nicht mehr, weil da jetzt ein Punkt ist.
Ja, also,
aber,
ja. Also Definition muss man nicht begründen. Ja, also man kann sie motivieren.
Ja, naja, sagen wir so, wenn ich jetzt, ich hätte mir das auch sicherlich auch irgendwie so definieren können, dass es einfacher zu beweisen, aber eigentlich witzlos wird. Hätte ich mal angenommen.
Ja, gut.
Da muss es irgendwelche Schwachsinn
sein. Naja, also es sollte natürlich, ja, also wenn man
am also Ende... Also es sollte schon irgendwie sinnvoll sein.
Ja, also klar, also am Ende will man beweisen, dass man bei der Übersetzung von WPA CCS nach WPA, ja, dass man da einen exponentiellen Blow-up hat. Der sollte natürlich nicht dadurch entstehen, dass man in WPA die Größendefinition exponentiell größer macht als in WPA CCS, ja. Das heißt, tunlichst sollte also auf beiden Seiten dieselbe Definition von Größe verwendet werden.
Mhm.
Nicht? Dann, gut, und dann sollte die Definition von Größe außerdem so gebaut sein, dass wenn man die für WPA CCS auch verwendet, dass dann die Abschätzung aus Aufgabe 3.2, also aus der vorigen Aufgabe noch hinhaut, ja, die, wo man festgestellt hat, dass also in WPA CCS die LTS sehr groß werden können, nämlich exponentiell groß. Da sollte also die Größendefinition so gebaut sein, dass das noch stimmt. Nicht? Also ja, insofern klar, man hat so gewisse Constraints, nicht? Die aber größtenteils eher technisch sind, nicht? Dass also technisch weiter im Ohren muss, was man dann weiß.
Okay. Ausgehend von dieser Definition jetzt. Muss man jetzt sagen. Was soll ich eigentlich zeigen? Ja, genau. Also, sei erstmal. P. Gleich. Das sei jetzt unsere Prozessdefinition und die ist in BPA. So, okay, ist gleich. Und das sei das. Das ist schwierig mit Buchstaben.
So. Ja, in der Tat, also Genitiv von Buchstaben bildet man typischerweise nicht. Das heißt nicht die nächste Semantik, sondern die Semantik von Genitiv.
Okay. So, So, was wir jetzt eigentlich zeigen wollen, ist, dass das
Nein, jetzt. Die Zahl der Zustände. Kleiner gleich. Der Größe von P. So, ja. Ja. Das wird jetzt ein bisschen. Jetzt käme ein Satz, der ein bisschen unterringelt ist. Also wenn jetzt jeder Term in dieser Prozessdefinition weniger Zustände hinzufügt. So, was heißt jetzt hinzufügt? Also wenn sich
weniger als was eigentlich?
Kommt gleich. Ah ja, also was kommt ist, als er groß ist.
Also. Ja.
Ja, das ist so ein bisschen ungefähr offensichtlich, nicht? So, was man da jetzt machen muss, ist, man muss die Induktionsbehauptung verstärken. Ja, also die Induktion machen wir noch gar nicht und muss überhaupt erstmal die Behauptung verstärken. Also wir wissen, dass das LTS, was wir da konstruieren, dass das höchstens so viele Zustände hat, wie die Definition groß ist in diesem Sinne. So. Wir beweisen etwas Stärkeres, nämlich.
Also was ich am Ende deduziere, ist, dass die Zahl der Kanten, die sich herleiten lässt, aus dem Prozesstern kleiner gleich der Größe des Prozessterns ist.
Ja. Das ist,
weil ich am Ende, das ist deshalb, das kommt dann irgendwo noch dazwischen, weil ich kann nicht mehr Zustände als Kanten sinnvoll haben. Mit der einen Ausnahme von dem.
Also es ist schon richtig, dass es reichen würde, die Anzahl Kanten abzuschätzen, weil wir ja nur uns für erreichbare Zustände interessieren. Das heißt, Graphen, die viel mehr Knoten als Kanten haben, die es natürlich theoretisch geben kann, die sind für uns uninteressant, weil in denen eben die meisten Knoten nicht erreichbar sind. Ja, so, das ist irgendwie als Abschätzung zunächst mal okay. Was aber wirklich schwierig wird, ist eben dann die Induktion durchzudrücken, weil eben das, was da steht, ja, das ist also nicht nur ein bisschen wischiwaschi formuliert, ja, jeder Zustand fügt so und so viele Kanten zum System dazu. Es ist auch tatsächlich technisch nicht besonders wohl definiert, weil ja das Ganze eine rekursive Prozessdefinition ist. Das heißt, jeder neue Zustand, den ich dazu füge, der läuft ja womöglich in Schleife wieder zurück zum Anfang. Ja? Und was heißt es also, was für Zustände fügt er dazu? Also er
man würde da noch ausschließen, den das ist ein bisschen schwierig dann mit den Anwendungen von Con, weil also eigentlich will man die nicht drin haben, aber eigentlich nicht.
Ja. Also, Con ist auch noch.
Eigentlich will man sie nicht drin haben, weil man würde dann den Übergang als. Also es würde aufgehen, es ist gerade. Ja, es ist. Man müsste. Es ist nicht einfach.
das reinzufrickeln. So. Ja, es ist eigentlich nicht
also,
sauber.
So, wir brauchen also jetzt, wir machen einfach eine verstärkte Behauptung. Und ich meine, die war, habe ich auch irgendwo anders mindestens einmal gelesen, kann das sein? Also wir müssen was sagen, nicht nur über die Größe des Systems, das wir erzeugen, sondern auch über seine Gestalt. War das nicht gut?
Naja, ich habe gesagt, nee, eigentlich habe ich das nicht so richtig behauptet.
Ja, also wie sehen wie sehen denn die Zustände des Systems aus, das ich da erzeuge? Also was für Zustände kommen da vor? Also erstmal, was sind das grundsätzlich für Tiere, diese Zustände? Das ist immer so, auch außerhalb von BPA.
Das sind Prozesse.
Prozesse, genauer gesagt Prozessterme.
So. Ja, Prozessterme.
So, und hier in BPA sind es spezielle Prozessterme.
Das sind immer ja, Teilterme.
Teilterme meiner Definition.
Ja.
So, und das ist meine Induktionsbehauptung. Und wenn ich das einmal gesagt habe, dann weiß ich auch, wie ich eigentlich am besten meine Größe definiere. Ja, die ist gar nicht so kompliziert rekursiv definiert. Ja, wenn man es dann aufdröselt schon, aber ich sage einfach auch ein Schlag, die Größe einer Definition ist die Anzahl vorkommender Teilterme. Anzahl Vorkommnisse von Teiltermen. Nicht? Also gut, kann natürlich sein, dass irgendwo mal persönlich derselbe Term doppelt vorkommt oder so, möchte ich dann zweimal zählen, sagen wir mal vorsichtshalber, ja.
Muss ich wahrscheinlich wie werte ich dann die Summen?
Wie werte ich dann die Summen? Die Summen sind zunächst mal über Familien, das heißt also, wenn da was doppelt vorkommt, dann... Na, aber wie ist denn das? Moment. Also ich habe eben gesagt, wir wollen die Abschätzung ja in dieser Teilaufgabe immer möglichst scharf machen. Ne? Wenn wir die Wahl haben, ein starkes oder ein schwaches Resultat zu beweisen, dann beweisen wir doch mal das Starke. So, und die Abschätzung bleibt richtig für die naivere Formulierung Anzahl Teilterme. Ja, also und die naivere Formulierung.
Ja, wie viele Teilterme hat einer?
So. Ja, wenn du eine Summe über n hinzufügst,
ja,
dann hast du diese n ja schon, wenn du Induktion machst. Wenn du irgendwo eine Summe hinzufügst, über Teilterme, dann hast du für diese Teilterme ja schon nach Induktionsvoraussetzung die Abschätzung.
Genau.
Und bei mir, ich hatte das doch wahrscheinlich so ungefähr geschrieben, ich habe es nur Fragmente genannt statt Teilterme.
Ja, genau.
Wieso muss ich die schon haben?
Weil die kleiner sind.
Weil die kleiner sind, das ist Induktionsvoraussetzung.
Also ja. Wie sieht ein Teilterm einer Summe aus? Sind das die...
Das sind entweder Summen oder einzelne Prozessnamen. Terme. Die du halt...
Gut. Am Ende sind das sind die Teilterme einer Summe einfach alle Summen wieder, wenn ich sie außerhalb der Summe aufschreiben würde.
So habe ich das gebaut, ja.
Und natürlich, also die Summe selbst ist ein Teilterm. Das ist wichtig, weil auf diese Weise die Summe mehr Teilterme hat als ihre Summanden. Und dann sind es eben die Summanden und alle deren Teilterme. Mit anderen Worten, alle Teilterme der Summanden, denn die Summanden sind ja jeweils auch von sich selber Teilterme.
Ja.
Dann schalten wir doch an der Stelle vielleicht mal um. Ja, ja, genau. Wir geben den Stab weiter. Ja, dann machen wir das also jetzt mal mit den Fragmenten, die ab jetzt also Teilterme und nicht Fragmente heißen.
Erstmal versuchen.
Okay. Also zunächst sah also die neue Größendefinition auf und die neue Behauptung.
Ja, die neue Größendefinition wäre irgendwie so wenn wir tatsächlich nur einen Prozessnamen haben, gleich 1.
Ja, dann würden wir jetzt nicht ganz rekursiv auf Twitter nehmen, okay. Die Bausch- und Bogendefinition.
Genau, dann heißt also Größe von der Summe irgendwie. Weiß nicht, über irgendwie n Teilterme Tn.
Jetzt ist n, wenn n der Index ist, ist es nicht die Anzahl Teilterme. Also i gleich 1.
Das mal pi.
Ja, natürlich.
Während Summen normalerweise nicht endlich sind, das haben wir jetzt hier irgendwo so richtig gesagt, hier nehmen wir selbstverständlich an, dass die Summen endlich sind, weil natürlich sonst dieses ganze Abgeschätze mit irgendwelchen endlichen Zahlen keinen Zweck mehr hat. Nicht? Also,
ach Mann!
Wenn ich ja, die unendliche Terme habe, dann hat es keinen Sinn mehr, von exponentiellen Blower zu sprechen.
Ja, so halt eigentlich.
Das ist ja, nein. Ne? Jetzt, das ist genau die Frage. Ja? Also die Behauptung bleibt wirklich richtig, wenn wir sagen, die Größe eines Terms ist die Anzahl seiner Teilterme, wohlgemerkt verschiedener Teilterme und nicht ihre Vorkommnisse. Und das würde dann nicht mehr diese Gleichung erfüllen. Wenn ich da n mal denselben Term summiere, ja, dann kriege ich plötzlich eine relativ geringe Größe. Und aber auch für diese viel knappere Größendefinition bleibt trotzdem die Abschätzung nachher richtig. Insofern beweisen wir doch lieber das Stärkere. Das war das, was ich meinte. Ja, also deswegen meinte ich nicht rekursive Definition, sondern einfach in Bausch und Bogen, die Größe einer Prozessdefinition ist die Anzahl vorkommender Teilterme.
Okay, ja, dann ist es einfach n.
Nee, oder? Nein. Die PIs können ja Teilterme haben und die sind dann wieder Teilterme von dem Ganzen. Aber ja. Also sind es womöglich mehr als n. Ja. Andererseits sind die PIs aber womöglich alle derselbe Term. Ja? Dann wollen wir sie nicht doppelt zählen. Genau. Ich habe gesagt, das ist einfach dann eine schärfere Behauptung. Wüssten wir nicht, ja, also wir kommen auch klar mit der Schwächeren,
okay. Aber
das ist also sogar einfacher zu formulieren ist, ja, nehmen wir doch die Stärke.
Okay, ich weiß nicht genau, wie man das hinschreibt.
Die Größe einer Prozessdefinition ist die Anzahl in ihr vorkommenden Teilterme.
Okay. Soll ich das aufschreiben?
Ja, okay. Das halten wir einmal fest. Ne? Also,
Größe eines Prozessterms
oder eines Prozessterms oder einer Prozessdefinition, ja, beides. Ja.
Genauso für einen Prozess, das denken wir uns jetzt.
So. Okay.
Ja. Genau, so dann ist der nächste Schritt doch irgendwie zu sagen, wenn wir ich weiß nicht, im Prinzip sind wir dann doch jetzt schon quasi fertig, wenn wir sagen, wir haben eine Summe. Wir haben nur zwei Konstruktionsmöglichkeiten, wir können ein Prefix bilden und eine Summe.
Ja, wir müssen den gleichen Induktion machen, aber wir sollten tunlichst mal die Induktionsbehauptung jetzt aufschreiben.
Ja, okay. Induktionsbehauptung ist, dass dass für einen Teilterm Pn genau das gilt. Dass für einen Teilterm Pn oder eine Prozessdefinition Pn die Größe bekannt ist. Die Größe.
Ja,
jetzt, so ein bisschen
jetzt mache ich die wieder schwächer, die Behauptung. Ja, wir müssen nachher warten. Ne? Also Induktion, schon Induktionsbehauptung zu schreiben, ist vielleicht schon ein zu viel, weil wir uns ja überhaupt erst noch überlegen müssen, auf welche Art Induktion wir das beweisen. Also machen wir einfach mal eine genauere Behauptung über das von einer WPA Prozessdefinition erzeugte LTS, nämlich über die dort vorkommenden erreichbaren Zustände.
Die Größe ist nicht das gleiche wie die erreichbaren Zustände.
Die Größe ist die Anzahl erreichbarer Zustände. Also ich sage jetzt erreichbare Zustände, per Definition gehören nur die Zustände zu den erzeugten LTS, die erreichbar sind. Nicht? So, und wir wollen über diese Zustände wollen wir eine Aussage machen. Das war auch eben schon gefallen. Also dass diese Zustände sind Prozessterme, nämlich nicht Teilterm der Definition.
Das ist schon.
Das ist die Behauptung. So, wenn wir das bewiesen haben, ne, also schreiben wir das einmal hin.
Okay. Die Prozessterme sind was? Teilterme? Ja, das macht ja keinen
Sinn. Diejenigen Prozessterme, die in den LTS vorkommen, dass die Semantik unserer Definition ist. Ja. Also die in der, jetzt haben wir also die sollen mal einen Namen kriegen, D, ja, also die in der Semantik von D. Vom D erzeugten LTS.
Na, Moment, ich habe mir fehlt irgendwie ein halbes Wort. Die Prozessterme. Die von D erzeugt werden, oder?
Die im von D erzeugten LTS vorkommen.
Ah, erzeugten LTS vorkommen sind
von D, sollte man dazu sagen.
Ah, ja.
So, nicht? Also einmal, nicht? Warum sind wir dann fertig?
Ja, weil wenn wir das so aufbauen, dann können wir logischerweise das an der Stelle schon rekursiv machen.
Nein, andersrum. Angenommen, wir hätten das schon bewiesen, warum haben wir die Zeile drüber dann bewiesen? Also nein, die Zeile drüber können wir nicht beweisen. Warum haben wir dann die Aufgabe bewiesen, so wie nicht da steht?
Naja, weil wenn wir die allein hinschreiben wollen, diese Teilterme von D, die sind ja maximal linear groß. Also
ja, wenn die Zustände Teilterme von D sind und per Definition die Größe von D die Anzahl seiner Teilterme ist, dann ist also das von D erzeugte LTS genau höchstens so groß wie D. Ja, fertig. Ja, also nichts linear und was, es ist einfach höchstens so groß wie D.
Ja. Und jetzt sollten wir Induktion machen und zeigen, dass wenn wir Teilterme von D komponieren, entweder mit Präfix oder mit Summe, dass wir dann weiterhin Teilterme von D haben.
Nee, das ist ja sicher nicht so.
Das stimmt auch nicht. Notwendigerweise.
Nein. Gut, genau. Was müssen, also wo ist die Induktion? Was zeigen wir in der Induktion?
Ist nicht irgendwie anders so? Ich meine, wir haben Terme. Wir wollen zeigen, dass die kleineren Dinge Teilterme sind.
Nein.
Aber das kommt nicht.
Nee, das ist auch keine Definition. Nicht? Also wir haben Term.
Ja.
So. Kommt in dem LTS vor.
Vielleicht, dass die Terme nur Zustandsübergänge zu den Teiltermen
genau
machen können.
Also, genau. Wir müssen zeigen, dass wenn wir einen solchen Teilterm von D haben und der einen Zustandsübergang macht, dann das, wo wir hinkommen, wieder ein Teilterm von D ist. Wenn wir das gezeigt haben, haben wir ganz sicher das hier gezeigt. Ja.
Ja. Okay. Induktionsbehauptung ist also Teilterme von D Erlauben
nur Übergänge zu.
Das ist schon fast der Induktionsschritt. Ja, also die Induktion, die stattfindet, ist irgendwie so sehr, sehr implizit. Ja, die findet statt, also die Induktion ist praktisch über die Länge von Faden, wenn man so will, in diesem System, ja, oder sowas ähnliches. Nicht? Also wenn ich einen Zustand erreichen kann, dann kann ich ihn längs eines Pfades erreichen. Gut, dann gibt es einen vorletzten Schritt in diesem Pfad. Das vorletzte Element ist per Induktion schon ein Teil da, und dann ist das nächste jetzt per den Induktionsschritt, den wir hier praktisch gerade hingeschrieben haben, wieder ein Teil haben. Das ist also jetzt keine so ganz explizite Induktion. So.
Ja, und wenn man sich jetzt die beiden Regeln anschaut, dann sieht man,
ja, machen wir es einfach mal, genau.
Also wir haben irgendwie erstmal die Aktregel. Wir haben irgendwie Akt. Alpha P geht über mit Alpha zu P. Haben wir P schon? Ja, und da ist es
relativ offensichtlich.
Das ist offensichtlich.
Denn, da muss man schon sagen, warum es offensichtlich ist, ja.
Denn ein Teilterm ist ja so, ist ja quasi dadurch definiert, dass man noch was dran schreiben kann an die Seite. Und genau das haben wir hier getan. Also wenn das hier ein Teilterm ist, dann muss auch das ein Teilterm sein.
Genau, wenn Alpha P vorkommt, dann kommt P auch vor.
Genau, ne? Das, genau, so. So, und dann haben wir noch, hier ist die andere Regel, Summ.
Heißt die Summ? Ich glaube, nee,
die
ne?
Ich glaube, die heißt Summ.
Ich glaube, die heißt Summ.
Ich glaube, wir können uns auch spontan darauf einigen,
dass die jetzt gerade... Das ist ein Index irgendwie, nicht? Aber gut, das können wir
auch nicht. Ich finde, dass wir sie zumindest schon mal als Summ bezeichnet haben.
Ja, ich glaube,
ja, sie war bezeichnet worden mit Index. Das sind irgendwie strenger und halt verschiedene Regeln für ihn.
Hier PN.
Okay, vielleicht oder eben noch irgendwie geschrieben haben.
Nach PN-Schritt.
Das ist für ihn so ein
Panzer. G, 1 bis N. G, und so. Hier sinnvollerweise sagen wir noch sowas wie A.
Ach du je.
Das heißt so, einmal Manöverkritik an der Bezeichnungsweise.
Ich sehe sie nicht.
Das ist tatsächlich.
Wie stehen denn die I's oben und unten im Zusammenhang?
Das ist das eine. Ich habe also praktisch irgendwie eine gebundene Variable, die ich unten außerhalb ihres Scopes wiederverwende. Das ist, man müsste den Informatiker schon mal aufstoßen, dem Mathematiker fällt das sicher nicht weiter auf.
Kann ich selber sagen, wie Summe I von 1 bis N auf der linken Seite?
Ja, das ist ja immer noch die gebundene Variable, nicht?
Ja, wo ist das Problem? Ach so, ja, dann ist es immer noch unten, wie es i.
Ja. Ja. Und das weist aber darauf hin, ja, auf den anderen, die an den anderen Kritikpunkt, der auch den Mathematiker aufstoßen würde, nur solche Dinge indizieren, von denen es auch wirklich mehrere gibt. Von den PIs gibt es mehrere, also kriegen sie einen Index. PI- und AI gibt es in Wirklichkeit jeweils nur eins. Also A und P' reichen völlig.
Moment, aber es ist doch möglich, dass das hier total verschiedene.
Ja. Ich setze aber voraus, dass P, ja. I, genau, ja, da kam gerade die Erklärung nicht an. Ja.
Die,
du suchst dir ja bei Summe quasi einen aus.
So. Ja, genau.
Sagst du unten nicht, die Summe kann alle i-Übergänge machen, sondern die sucht sich einen aus und macht einen davon. Nämlich den, den du oben gesagt hast, dass es gibt. Hm. Ja, das ist auch weg. Und dann ist die, also das war das vorhin mit, die Summenregel ist eigentlich indiziert, über welcher Summand einen Schritt macht. Und wenn du dir ausgesucht hast, dass pi einen Schritt macht, dann ist es genau dieses a, was oben halt pi machen kann, nach p'. Und dann macht die ganze Summe unten mit genau diesem a einen Schritt nach p', ohne den Index. Weil die Summe verhält sich ja, wenn sie sich ausgesucht, wer sie sein will, ausgesucht hat, wer sie sein will, so wie das, was sie sich ausgesucht hat.
Ja klar, aber dann ist doch hier auch das i falsch.
Ne? Ja, genau, dann ist
das muss weg, ja.
Nicht so, nicht? Und das war, meine ich, die Formulierung, die man geschrieben hatte.
Hoffen. Ich finde, das Sum braucht noch ein i, oder?
Ja. Ja, klar, dann wird dann auch klarer an der Stelle nicht, dass es
also
die Regel irgendwie so praktisch ist. Aber jetzt haben wir i wieder gebunden.
Wenn das jetzt oben ist es frei und unten gebunden, das ist noch irgendwie einigermaßen zulässig, nicht? Also,
obwohl, ja. Ja, ist schon, schon unschön. Ja, vielleicht sollten wir es unten J nennen, der Klarheit halber. Ja.
Das ist gut, weil da brauche ich fast nichts ändern, wenn das die Karte zu Ende.
So, und jetzt also zurück zum eigentlichen Argument.
Ja,
genau. Wenn wir diese Summe hier hinschreiben können, dann, und wir stellen uns vor, die ist halt ganz lang, dann sind da Plusse dazwischen. Und moin, also wenn wir diese Summe in anderer Schreibweise einfach hinschreiben, sind da zwischen den einzelnen Teiltermen PJ Plusse. Das heißt, die einzelnen. Moment, das ist nicht richtig.
Nee, also wovon wollen wir jetzt wissen, dass es ein Teilterm von D ist?
P'. Ach so, wir wissen, dass PI ein Teilterm von D ist. Und damit muss, weil wir diese Regel hier haben, P' auch ein Teilterm von D sein.
Warum?
Weil wir diesen A-Übergang haben. Und der in der Summe vorkommt.
Ja.
Und die Summe besteht aus Teiltermen. Und damit kommt er vor.
Ja, das dreht sich gerade nicht im Kreis. Also PI ist ein Teilterm. Ne? Wenn die Summe ein Teilterm ist, ist PI ein Teilterm. Mhm. So, jetzt kann ich also irgendeine Induktionsvoraussetzung anwenden. Moment, ne? Ja.
Ach so, ja. Wenn PI ein Teilterm ist, dann müssen alle Übergänge in Teilterme gehen. Und deshalb ist P' auch ein Teilterm.
Ja, aber was machen wir hier gerade? Also wenn wir jetzt plötzlich unsere Behauptung hier auf PI anwenden.
Wir wenden die Behauptung auf den Teilterm an.
Ja. Das ist die Frage, was wir hier für eine Induktion gerade machen. Ja, also ich würde eine etwas andere Herleitung noch vorschlagen, wo das wahrscheinlich auch geht. Also ich sehe hier, wir haben zwei Induktionen letztlich. Eine implizite, von der wir eben gesprochen haben, mehr oder weniger über Pfadlänge im System. Und dann reicht uns also einfach diese Aussage hier zu zeigen. Jeder Teilterm von D hat also Übergänge nur zu Teiltermen von D. Und dieses Ding offenbar müssen wir wieder über Induktion zeigen. So, offenbar reicht uns hier Induktion über die Termstruktur, ja, alternativ über die Struktur der Herleitung. Ja, also entweder können wir sagen, PI ist jetzt ein einfacherer Teilterm und deswegen gilt das. Oder PI hat eine kürzere Herleitung und deswegen gilt es.
der Übergang PI, P', der hat eine kürzere Herleitung, ja, aber der steht hier, ja. Also stimmt es dafür schon, also ist P' ein Teilterm von D. Und das war ja das, was wir für den unteren Teil zeigen müssen. Oder wir nehmen Induktion über die Termstruktur, nicht? Und zwar die Termstruktur der linken Seite. Aha, so, da fehlt jetzt auch noch eine Regel. Ne?
Sein. Hätte man die Induktion über die Herleitung eigentlich machen dürfen, wenn man nicht die Annahme gemacht hätte, dass es nur endliche Summen gibt?
Induktion über die Herleitung kann man dann immer noch machen. Induktion die. Über die Termstruktur wird dann ein wenig ein bisschen schwierig, nicht?
Ich hätte es andersrum gedacht.
Nee, also wenn ich unendliche Summen zulasse, ja, dann sind ja, ja meine Terme insbesondere womöglich nicht mehr wohlfundiert. Ja? Also ich
unsere Prozesstherme, die sind ja mit diesen potenziell unendlichen Summen von sich aus ausgestattet. Die haben wir so definiert, dass sie dann in endlichen Schritten sich herleiten lassen. Aber das, wenn ich jetzt Herleitungen aus der Semantik machen wollte, da würde ich ja potenziell unendlich viele drauf anwenden. Das klingt für Induktion ungesund.
Nicht aus der Semantik, sondern aus der Länge, wie der Prozessterm tatsächlich zustande kommt. Herleitung.
Also wie der Übergang zustande kommt. Ja, also es ist nach wie vor, auch wenn die Summen unendlich sind, das ist eine induktive.
Also in dem Hinweis zu der Aufgabe stand irgendwas von über Herleitungen in der Semantik. Was heißt das?
Herleitung in der Semantik heißt herleiten, ja, die Semantik besteht ja aus so einer Herleitung praktisch,
ja.
Also gut, die Semantik ist das LTS und das LTS bestimme ich, also welche Übergänge da drin sind, bestimmt sich über solche Herleitungen. Und das heißt hier wirklich Induktion über die Herleitung. Alternativ wäre wahrscheinlich tatsächlich auch gegangen, Induktion über Tabstruktur.
Das wären dann die Herleitungen über die Semantik regeln, da würde man dann von dem LTS, und das würde ja durch potenziell unendlich viele zustande kommen.
Das schadet nichts, ja, also wie gesagt, also das sind hier schon...
Kann ich da noch induzieren?
Ich kann auch induzieren, wenn die Terme unendlich groß sind, ich kann über die Herleitungen induzieren, zumindest mal, ja, weil ich weiß, dass die Herleitungen endliche Objekte sind per Definition. Sie werden womöglich dann unendliche Objekte, wenn ich so Dinge mit unendlich vielen Prämissen hätte oder so. Aber das habe ich nicht. Ich habe ja auch für die unendliche Summe, auch die Regel für unendliche Summen hat ja nur eine Prämisse. Es gibt zwar unendlich viele von diesen Regeln, aber in einer Herleitung...
Was für eine Induktion wäre das dann eigentlich? Also ich habe nirgendwo eine Definition von Induktion gefunden, mit denen ich das machen könnte.
Also im Zweifelsfalle gut. Größe der Induktion würde natürlich nicht sagen. Die Herleitung ist endlich das Objekt. Ja, Herleitungen passen irgendwie an eine hinreichend große Tafel. Die sind nicht unendlich. Auch wenn es unendliche Summen gibt, die Herleitungen sind unendlich.
Die Herleitung von was? Von der Semantik?
Die Herleitung von solchen Übergängen.
Achso, von einem Übergang.
Und die Herleitung eines Übergangs ist immer ein endliches Objekt. Endlich aber auch.
Ach, jetzt verstehe ich erst, wie der Hinweis gemeint ist.
Okay. Also, nicht? Wie gesagt, wir halten fest, nicht? Also das Ding da oben, die Prämisse hat eine kürzere Herleitung als das, was unten steht, also kann ich die Induktionsvoraussetzung verwenden, weil ich festgestellt habe, dass PI, wenn die Summe ein Teilterm ist, dann ebenfalls ein Teilterm ist, kann ich die Induktionsvoraussetzung also anwenden, bekomme, dass P' ein Teilterm ist und P' ist auch das, was ich unten erreiche. Fein. So, jetzt fehlt noch ein letzter Schritt, nämlich, das sind noch nicht alle relevanten Regeln.
Was ist die Normatik für BPS-Termen?
0 egal. Da fehlt nee, null, allerdings, wir können noch Con.
Genau. Con ist nicht konstant einfach. Die haben wir angeregt.
Ja.
Dann brauchen wir aber ein bisschen.
Con war irgendwie so, man hat P ist gleich P' oder sowas?
Ja, nee, K ist gleich P. Der P ist typischerweise ein Term und die einzelnen Namen heißen gleich, also wie K.
Und dann hat man hier P hat einen Übergang nach P', dann hat auch K einen Übergang nach P'. So war es, glaube ich, oder?
Genau.
Ja.
Genau. Wir wissen, dass K ein Teilterm ist. Und wir wissen, dass P ein Teilterm ist.
Ja, das ist das Entscheidende. Wir wissen, dass P ein Teilterm ist, weil es in einer solchen Definition vorkommt, nämlich von der K.
So. Ja, und wir wissen wieder, dass P nur Übergänge erlaubt, die auch Teilterme von D sind und damit ist P' auch ein Teilterm von D.
So. Warum wissen wir, dass P nur Übergänge in Teilterme hat?
Induktionsvoraussetzung.
Welches Induktionsprinzip also? Herleitung oder Timestruktur?
Timestruktur.
P ein Teilterm von K? Echter am besten.
Das ist der Punkt, ne?
P ist K.
Also K hat keine echten Teilterme, ne? K ist ein einzelner Prozessname, der hat keine Teilterme. Also er hat schon einen, nämlich sich selber, aber auf den kann ich natürlich die Induktionsvoraussetzung nicht anwenden, die gilt nur für echte Teilterme.
Ja, das wird so. Moment, aber wir stehen doch beide in D und damit, das geht doch. Wir brauchen noch keinen Teilterm von K, wir brauchen noch einen Teilterm von D.
Nee, wir müssen aber wissen, warum wir auf P jetzt schon die Induktionsvoraussetzung anwenden dürfen. Dazu müssen wir wissen, über was wir eigentlich induzieren.
Ja. Mein Argument wäre ungefähr so gewesen, dass das K und P isomorph sind und dass das deshalb schon okay ist.
Also die Zirkularität des Schlusses müsste sich also so
ja.
einblenden im Moment. Also es steht auch oben und unten dasselbe P', also in diesen Fällen nicht. Also es ist sicher so, dass der untere Übergang die Behauptung erfüllt, genau dann, wenn der obere es tut, weil beide Male dasselbe erreicht wird auf der rechten Seite. Nicht? Das also stimmt klar. Ne? Also wir müssen wissen, warum.
Also allein dem Hinweis nach würde ich ja raten, dass wir es dann über Herleitung
machen. Ja, natürlich.
Ja, schon, nur die Frage ist.
Ja, und dann, wenn es über die Herleitung. Dann wissen wir doch das aus.
Ja, das zu formulieren ist, ich weiß nicht,
fällt mir. Ja, Wörter sind schwierig.
Hm. Ja, wo sehe ich denn hier die kürzere Herleitung?
Naja, die kürzere Herleitung ist, wenn ich den Prozessnamen K nicht vergebe.
Nee. Also die kürzere Herleitung ist das, was Uwe hatte, richtig. Ja, also ja. P, ja. Ja, die, also die, der Übergang von P nach P', der hat eine kürzere Herleitung als der von K nach P', weil er ja einen Schritt vorher in der Herleitung kommt. Ja? So, das heißt, für diesen Übergang darf ich per Induktion über die Herleitung die Induktionsvoraussetzung schon verwenden. Okay. Na, das heißt also, das, was bei Summen noch geklappt hat, ja, also Induktion über die Termstruktur auf der linken Seite des Übergangs, das klappt hier nicht mehr. Im Gegenteil wird also der Term ja links womöglich viel, viel komplizierter. Aber die Herleitung des Übergangs ist kürzer. Nicht? Deswegen Induktion über die Herleitung.
Okay, und jetzt nur nochmal das Argument für Induktion über die Herleitung bei der Summe.
Ja.
Wäre das, wäre wieder das gleiche. Schön.
Nicht? Und das illustriert das mit dem dieses Prinzip der Induktion über die Herleitung. Das wird hier ganz gut illustriert, ja, wenn wir jetzt also zum Beispiel gerade Programmiersprachensemantik machen würden oder sowas, ja, und über Schleifen reden und eine operationale Semantik haben womöglich oder sowas, ja, die auch über ähnliche Regeln definiert ist. Ja, sobald da irgendwo eine Schleife vorkommt, eine While-Schleife oder so, und ich über die operationale Semantik der While-Schleife was sagen will, da bekomme ich typischerweise dieselben Effekte. Zum Beispiel, dass wenn ich die While-Schleife einmal ausführe und nicht die zufällig jetzt gerade die Abbruchbedingung eintritt, dann stehe ich ja wieder am Anfang der While-Schleife. Mit struktureller Induktion über Programme ist also Essig, weil ich über dasselbe Programm wieder was sagen muss wie vorher. Aber ich habe einen Schritt gemacht und deswegen ist also die Herleitung, die ich da in der operationalen Semantik gemacht habe, die ist dann plötzlich vorher einen Schritt kürzer. Und ich kann also, was immer ich beweisen will, dann in diesem vorherigen Schritt schon annehmen.
Das geht auch. Das geht auch mit Endlosschleifen.
Und ja, meistens habe ich dann nicht viel operationale Semantik von so einer Endlosschleife, aber im Prinzip geht das ja.
Ja, okay.
Nicht? Das heißt also, und das, hier haben wir ja im Endeffekt denselben Effekt. In der Tat, womöglich eine Endlosschleife, ja. Nicht? Wir haben also das, nicht? Also das kommt ja gerade da, ne? Also diese Prozessdefinitionen sind ja gerade dazu da, dass ich also eventuell mal im Kreis laufen kann. Nicht? Und da kommt genau dieser Effekt her. Und deswegen brauche ich Induktion über die Herleitung. So, jetzt haben wir also unsere Behauptung gezeigt, ja, dass also wir in der Semantik von D nur Teilterme von D bekommen und damit also die Größe des erzeugten LTS höchstens die von D ist, in dem Sinne, wie wir ihn da angeschrieben haben. So, jetzt kommt also der glückliche Abschluss, nicht, mit Teilaufgabe 4.
Dass wenn man dieses CCS BPA hat, hast du die Aufgabe gerade da?
Ja.
Genau. Was lässt sich nach Aufgabe 2 und den vorigen Teilaufgaben über die in schlechten Fällen mindestens benötigte Größe einer von CCS BPA nach BPA übersetzten Prozessdefinition sagen? Zuerst mal die Formulierung in schlechten Fällen mindestens fand ich schön.
weil wir einen schlechten Fall kennen und ja nicht wissen, dass es nicht womöglich noch schlechtere gibt. Ja. In der Tat gibt es noch schlechtere. Ja, also wir wissen nicht, dass wir eine obere exponentielle Schranke auf diese Übersetzung haben. Wenn wir die Sprache noch weiter einschränken, dann ja. Nicht?
Also zuerst mal ist festzuhalten, dass wie in Teilaufgabe 2 das beschriebene System, dass das in CCS BPA ist.
Ja.
Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie wir es genannt hatten. Ich schreibe einfach mal 2. Und ihr LTST ist exponentiell groß.
So, jetzt muss man natürlich kurz innehalten. Exponentiell groß in unsere Größendefinition hat sich geändert. Ne?
Naja, die aus Aufgabe 2 halt.
Ja, also in Aufgabe 2 hatten wir im Grunde von, ja, gut, exponentiell groß in der Größendefinition von Aufgabe 2, da waren wir aber nicht so richtig präzise, nicht? Da haben wir nur gesagt 2 hoch n, wobei n die Anzahl dieser Dinger ist.
Ja.
Also, kurzes Nachdenken, ist das kompatibel mit unserer jetzigen Größendefinition zu sagen, dass also diese Größe jetzt ja höchstens n ist?
Wieso höchstens n?
Na, wenn die Größe plötzlich zu groß ist, ja, wenn also wir jetzt plötzlich eine Größendefinition angegeben haben, die also unseren Term da sehr groß macht, ja, dann würde das hier nicht mehr stimmen. Ja. Also sagen wir, wenn so. Also die Größe künstlicherweise, ja. Ja, wenn ich jetzt gesagt hätte, die Größe ist 2 hoch die Anzahl der Teilchen,
so, sowas,
ja, was ich okay. Ja sagen kann, ja, dann würde das hier nicht mehr stimmen.
Ja, ja, okay, also die Größe von diesem Term in CCSBPA ist 2 mal n minus 1. Es kommt auch an, ob man die Striche mitzählt oder nicht.
Ja, nach dem Ding Teilterme, dann brauchen wir sie nicht
zählen. Brauchen wir nicht. Eigentlich nur ist n.
Ja, also weil vorsichtig, wir also wir haben einmal den ganzen Term, nicht? Und dann haben wir natürlich, jetzt habe ich ja fieserweise da die Klammerung weggelassen, ja, wir haben eigentlich keine implizite Assoziativität oder so von dieser Parallel-Operator, das ist also jetzt eine implizite Klammerung irgendwie, sagen wir, links assoziativ.
Wir haben ja immer rechts was angefügt.
So, ne? Immer rechts was angefügt, so, nicht? Das heißt also, der nächste Teilterm wäre einmal das Q rechts, ja?
Und alle Dinge links.
Und alle Dinge links, so.
Ja, das ist doch n mal.
Und das n mal, so, ne? Und dann ist das Q selber ja allerdings noch, achso, das war rekursiv definiert, das Q, ja, und das Q, das hat also nochmal 2 Teilterme, ne? Zusätzlich zu sich selber. Ne? Also, hat es? Ne, nur ein. Also das Q war ja A.B.Q. Ne, ist ja 2 Teilterme. Ne? Also wir gucken jetzt die rechten Seiten der Definitionen uns dann jetzt an. Das heißt also, da gibt es einmal A.B.Q, B.Q und Q. Ja? Also 2 mehr. So, das heißt also, streng genommen ist das jetzt n plus 2 Größe. Aber 2 hoch n ist natürlich immer noch exponentiell in n plus 2.
Ich bin noch nicht ganz sicher.
N plus 3?
N plus 3, ja. N plus 3.
Beziehungsweise es kommt drauf an, wir haben
auch. Nee, Moment, sagen wir das schon. Nein, nein, dann können wir schon mitgezählt. N plus 2, nicht N plus 3.
A.B.Q zählt ja nicht.
Doch, A.B.Q zählt auch.
Ach so, es zählt A.B.Q und es zählt B.Q, aber Q hatten wir schon,
weil es schon gehalten ist, ja.
Macht Sinn.
Okay, das heißt, hier ist die Größe N plus 2.
Genau, Größe ist n plus 2, aber es bleibt also richtig, dass das exponentiell groß ist. Ne?
Größe n plus 2 und hier Größe 2 hoch n.
Genau. So, also exponentiell groß.
So, jetzt können wir aus diesem LTST eine BPA-Prozessdefinition schreiben. Ja, das können wir machen.
Ja. Wir wollen jetzt aber wissen, wie groß, ja, also wir können das machen, aber das ist hier gar nicht gefragt. Ja, wir wollen nur wissen, es geht nicht kleiner als so und so.
Naja,
wir nehmen also an, wir hätten eine BPA-Definition, die das Ding beschreibt.
Genau. Ja. Und der nächste Schritt ist halt dann zu sagen, dass wir, ja, da benutzen wir wieder diese Teilaufgabe 3, dass genau. Wir nicht kleiner werden. Denn wir können die Teilterme nicht vergessen, also nicht weglassen.
Genau, mhm. Nicht? Also diese, ne, nicht genau, also die, wenn wir, das, also jede BPA-Definition, die das darstellt, klar, die wir konstruieren können, aber womöglich auch irgendeine andere, jede BPA-Definition, die das darstellt, hat Größe in dem Sinne mindestens 2 hoch n.
Ja, ich hätte halt irgendwie sowas geschrieben zu T sei BPA D' nee, das ist dann noch keiner, das ist noch keiner Argument. Ich schaffe es schön auch.
Ja, wenn eine BPA-Definition D T induziert oder T als Semantik hat.
BPA-Definition. Ist sie mindestens
ja. Oder hat sie mindestens Größe?
Nein. Hat sie mindestens Größe von
Jo, das ist es. Alles klar, wir haben es geschafft. Ja, dann treffen wir uns morgen wieder und machen eine schwache Visum dazu. Noch Fragen? Da war noch eine. Ich sehe das noch.
Was mir bei der Bearbeitung von der Aufgabe aufgefallen war, könnte man nicht an sich eine Überführung in BPA machen, die im Wesentlichen so ähnlich, nur in viel schlechter. Da würde ich ausnutzen, dass wir tatsächlich unendlich, also im Wesentlichen beliebige Mengen für unsere Summen haben können. Und dann packe ich einfach alle möglichen Traces quasi rein. So, und terminiere dann am Ende immer jeweils mit
der Schleife nach vorne.
Ich mache keine Schleife nach vorne.
Aber dann machen die FSI eine
Funktion. Ja, dann ist es. Dann ist es ja nicht derselbe Prozess, nicht? Weil ich
hier zu meinem Opa gab.
Wenn ich dann terminiere, dann ist es ja was anderes, nicht? Also ich kann ja, wenn ich immer nur endliche Traces summiere und dann auf Null
ende. Ich will dann immer zum Start. Wann immer der Start so stand drin wäre.
Ich habe noch keinen Zeitplan, weil ich
wenn ich alle Traces nehme, die Interleavings von A und B sind gewissermaßen,
Hätte ich halt potenziell unendlichen Blow-up, wenn ich irgendwo Zyklen habe, die nicht wieder in den Startzustand gehen.
Ja, also insofern.
Es ist nicht besonders sinnvoll, aber das würde gehen, oder?
Es würde gehen, nicht? Aber es würde natürlich nicht die Aussage beweisen, nicht? Klar kann ich noch schlechtere Kodierungen angeben, ne? Klar. Also wir wollen ja zeigen, das ist so ein succinktes Resultat, ja, dass nicht nur die Codierung, die wir vorher angegeben haben, irgendwie zu ungeschickt war und deswegen exponentiellen Blow-up erzeugt, sondern dass es eben tatsächlich auch nicht besser geht. Über so Zeug hat Ulrich Master geschrieben. Also nicht in Prozessalgebra, sondern Modallogik. Ich codiere eine Modallogik in die andere und zeige, dass der exponentielle Blow-up nicht vermeidbar ist. Ja, danke.